Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer geilen Zeit, wie der Journalist und Autor Niklas Seidag die Autobiografie einer Generation getauft hat, nämlich seiner eigenen, der Millennials. Und was sich hier ausgeformt hat zwischen Wiedervereinigung, 9/11 und Corona für diese Generation Y, wie man sie auch nennt, und warum das am Ende doch alles ziemlich ungeil war, das hören wir gleich von Niklas Seidag selbst. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Beim Mauerfall, da waren sie Babys, bei den Anschlägen in New York 2001 gerade mal so in der 4., 5. Klasse. Aber wenigstens in der digitalen Welt waren sie à jour wie keine Generation vor ihnen, die Millennials. Und genau mit so einem sind wir jetzt verbunden. Niklas Seidag, Journalist für große Zeitungen, Buchautor, geboren 1990. Jetzt porträtiert er eine geile Zeit, die Autobiografie einer, ja, seiner Generation. Wir sind jetzt mit ihm verbunden in München, wo er lebt. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Seidag.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Der Titel Ihres Buches, der spielt auf einen Song an von der Band Juli, der eben so heißt, Geile Zeit. Sie waren 14, wenn ich richtig die Veröffentlichungsdaten gelesen habe, als der Song rauskam. Wieso haben Sie sich damals gerade mit diesem Lied wiedergefunden, dass Sie es heute zitieren?
Wahrscheinlich wegen der Sängerin, wegen Eva Briegel, die ich ganz schrecklich verliebt war. Also ein klassisches Verliebt in einen Star Ding. Und zusätzlich glaube ich, weil es eine der ersten Lieder war, die coole Popsongs auf Deutsch waren. Also bisher musste ich immer Musik hören, die mir meine Eltern gezeigt haben oder die im Radio liefen. Und das war nun mal Englisch oder etwas angestaubt. Und da ging es plötzlich los mit cooler deutschsprachiger Popmusik. Und ich glaube, verliebt sein und coole deutsche Popmusik war die Kombination.
Aber die Zeilen, hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird, hast du die Scherben nicht gesehen, auf denen du weitergehst, sind die Ihnen erst eigentlich heute so auch im Rückblick paradigmatisch vorgekommen für Ihre Generation, für Ihre Zeit?
Leider ja. Also ich glaube, damals mit 14 war ich der bitteren Ironie dieses Songs noch nicht bewusst und das kam dann tatsächlich erst beim Schreiben und je öfter ich diesen Song hörte, desto mehr sprachen diese Zeilen zu meinem erwachsenen Ich und deshalb musste es auch unbedingt der Buchtitel werden.
Sie sind in der Nähe von Bad Schwartau in Schleswig-Holstein groß geworden, im Dorf, wo nicht viel los war. Und ja, diese Autobiografie einer Generation, die Sie jetzt geschrieben haben, das ist wirklich Ihre Autobiografie, ganz persönliche Erinnerungen. Und ja, die sind eigentlich echt bitter geworden mit so Sätzen wie: Wir waren nun die Ersten, die am Kipppunkt standen, die Ersten, die wussten, dass es uns niemals besser gehen würde als denen vor uns. Was war denn hier dieser Kipppunkt, von dem es anscheinend nur noch bergab ging?
Der Kipppunkt war eigentlich ein relativ normaler Schultag, an dem ich nach Hause kam und eigentlich nur FIFA spielen wollte und da digitale Fallrückzieher machen wollte, bis ich sah, dass meine Schwester sehr ernst Fernsehen guckte, mich zurück zu sich rief und wir uns gemeinsam anschauten, wie Menschen aus einem Hochhaus springen. Und ich glaube, diese Erinnerung an diesen Tag, also den 11. September 2001, hat natürlich jeder, aber ein bisschen wenig weiß man, glaube ich, darüber, was das für ein Kind ausmacht, sowas zu sehen.
Ich oute mich mal hier als typischer Vertreter der Generation X, geboren in den 1960ern. Ich dachte da sofort an den Roman von Douglas Copeland, wo es ja damals schon hieß, wir seien die Generation, die nicht mehr so auf das Wohlstandsniveau der Eltern kommen. Bei Ihnen, Herr Seidag, da liest man jetzt mal, abgesehen jetzt von diesem wahnsinnigen politischen Einschnitt, dass man von frühester Jugend an Sie ja so auf Leistung getrimmt wurden, eingebimst in der Schule, Leistung, 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 alles, sonst werdet ihr gar nichts. Bei den ersten Aushilfsjobs war es dann genauso. Man denkt ja eigentlich, ihr hättet perfekte Jungunternehmer werden müssen, die alle FDP wählen und so mit 30 den ersten Porsche anpeilen. Was ist da schiefgelaufen anscheinend?
Also ich glaube, dieser Drill in der Schulzeit ist natürlich auch ein Erbe der Agenda 2010. Also man vergisst immer, dass die Agenda 2010 auch eine bildungspolitische Komponente hatte. Und ich befürchte, dass ich meine Schulzeit ausgesetzt war. Ja, und warum das dann nicht geklappt hat, das ist so ein bisschen die Kränkung, um die ich mich selber frage. Trotz einer wirklich, in meinem Fall, das kann ich so sagen, hervorragenden langen Ausbildung, habe ich jetzt gerade nicht das Gefühl, dass sonderlich große finanzielle Sprünge und Wohlstandssprünge in meinem Leben noch passieren werden.
Euch geht's viel zu gut, das haben schon meine alten Herrschaften permanent gesagt. Wahrscheinlich die anderer Generation auch, Ihre auch?
Ja, und ich glaube, es stimmt sogar auch, wenn man uns anschaut in einem kleinen Mini-Aspekt. Und zwar, wenn man über Luxusgüter nachdenkt. Also natürlich sind Flugreisen und Großbildfernseher für mich deutlich erschwinglicher als für meine Eltern. Ich würde das aber unter Luxusgüter abspeichern und was sehr viel teurer geworden ist, ist für mich halt Essentielles wie Wohnen oder Einkaufen. Mhm. Und ich glaube, dass manchmal rechnet man das so gegeneinander auf und denkt dann so, ja, passt schon. Aber ich kaufe mir ja nicht jeden Monat einen neuen Flachbildfernseher, sondern gehe tatsächlich jeden Tag einkaufen und überweise meine Miete.
Kommen wir mal zum anderen Alltag Ihrer Generation mit anderen Erziehern, Fernsehen und Internet. T. Stefan Raab mit TV Total war scheint ein Jugendgott für Sie. Aber eigentlich, wie Sie das heute beschreiben, hätten Sie nur Schlechtes gelernt, arme Leute runterzuputzen.
Ja, also Stefan Raab, die allabendliche TV Total-Lektüre bestand sozusagen darin, vorgeführt zu bekommen, was für verachtenswerte Kreaturen arme Menschen sind. Und es gab da so Sendungen wie Mitten im Leben oder Frauentausch und daraus bestand eigentlich TV Total hauptsächlich. Und ich habe das leider damals relativ unreflektiert übernommen. Und auch da dann, hatten wir eben gerade auch schon, wer nicht leistet, ist nichts wert. Und ich musste mich lange von dieser Vorstellung befreien. Und ich glaube, TV Total und Stefan Raab hat mir viel eingepflanzt, von dem ich mich erst befreien musste. Mhm.
Und Sie waren auch die erste Generation, die mit YouPorn Sex gelernt hat. Auch keine gute Schule, ne?
Absolut keine gute Schule, weil man überhaupt keine Medienkompetenz dafür hatte, dass das, was man dort sieht, eine Art Schauspiel ist und überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und mir hat das sicherlich gerade die Anfänge meiner Sexualität mit anderen Menschen dann und nicht nur mit dem Konsum von Pornografie vollkommen versaut.
Sie beschreiben das auch in einer ziemlich direkten Sprache und was mich an Ihrem Buch so verblüfft hat und es ist vielleicht auch wieder so der Generationen-Gap zwischen uns. Ich hatte gedacht, ihr Millennials seid alle so mit dem Achtsamkeitslöffel aus dem Hipgläschen aufgezogen worden, dass ihr jetzt mit 30 alle so nett zueinander seid, so woke und divers und bloß kein diskriminierendes Wort. Aber Pustekuchen, Sie entschuldigen sich in einem längeren Passus vor dem Buch für Ihre Sprache, die Sie und Ihre Altersgenossen so als junger Mensch verwendet hätten. Und die ist so wirklich so rüde, so sexistisch, rassistisch, homophob, brutal. Es hat mein Millennial-Klischee-Bild prompt zersprengt. Da dachte sie, die sind ja komplett verroht.
Ja, erstmal kein Widerspruch. Ich glaube, ein Aufwachsen mit unreguliertem Internetzugang, als das Internet noch wirklich wilder Westen war und nicht so reguliert wie heute in der Hand von 3 bis 5 Unternehmen, das hat einen komplett verroht. Also es gab dort ja, wie gesagt, Zugang zu der schlimmsten Internetpornografie, bevor ich das erste Mal jemanden geküsst habe. Es gab dort Zugang zu den schlimmsten Gewaltbildern überhaupt. Und mich hat das leider sehr abgestumpft und geprägt wahrscheinlich. Aber vielleicht ein Wort zu der Sprache im Buch. Ja, die ist, es gab mal eine vorherige Fassung des Buches, da standen dann Dinge drin, wie meine Jugend hat mir eine internalisierte Misogynie und Homophobie anerzogen. Und das klang erstmal gut, das klang genauso universitär woke in Anführungsstrichen, wie Sie gerade andeuteten. Dann dachte ich mir, das ist doch feige, das so zu schreiben. Und es ist auch feige, weil ich jetzt keine misogynen und homophoben Hassverbrechen in meiner Jugend begangen habe, hat ja diese Sprache und dieses Denken mich dennoch sehr geprägt. Und gerade diese Worte, die man damals benutzt hat, und ich glaube, man muss sie noch ein letztes Mal nennen, um wirklich auch sich ertappt zu fühlen, das gehört da auch zu, um sich schlussendlich auch davon befreien zu können. Und deshalb die Wahl der derben Sprache.
Nochmal zurück zum Underdog-Gefühl. Es gab ja wohl auch erhebende Momente. Das Fußball-Sommermärchen 2006, da waren Sie 16, dann Satellite, der ESC-Gewinner-Hit. Und da steht der Satz, ja, dank Lena fühlten wir uns zum ersten Mal, als wären wir selbst mal wer. Echt jetzt?
Echt jetzt?
Echt jetzt?
Echt jetzt? Also wenn man ein ganzes Aufwachsen lang eingetrichtert bekommt, also ich lebe ja mein Leben schon mit Fremdzuschreibungen von anderen Menschen und was ich da schon alles war, es war nie was Freundliches. Es war immer nur faul, illoyal, zu nichts zu gebrauchen, zu weich und auch die internalisiert man natürlich. Und das erste Mal mit Lena Meyer-Landrut jemanden aus der eigenen Generation zu haben, der ein Held für mich ist, eine Ikone, das war ein sehr erhebender Moment.
Aber dieses Gefühl, das ging dann schon wieder schnell perdu, als 2011 die NSU-Morde publik wurden, als rassistische Mordserie. Erst die Selbstmorde der Täter brachten das ja ans Licht. Komplettes Staatsversagen. Es war für Sie auch ein ganz entscheidendes Ereignis der eigenen Politisierung. In welche Richtung denn?
Ich habe mich zufällig an dem Ort aufgehalten, weil ich gerade in Jena studiert habe, zum Zeitpunkt der Selbstenttarnung des NSU. Und ich erinnere mich an einen, es war so ein Rock gegen Rechts Konzert und Udo Lindenberg war da und Sigmar Gabriel, damals noch Kanzlerhoffnung der SPD, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und auf der Bühne wurde ständig gesagt, wir werden das jetzt lückenlos aufarbeiten. Wir haben verstanden, es gibt die Gefahr eines neuen Rechtsterrorismus. Und dann wartete ich Monate und Jahre und nichts davon passierte. Und das war für mich so, für mich ein totaler Gegenentwurf zu allem, was ich vorher über dieses Land gelernt hatte und auch was für einen Umgang ich mit meinem Geburtsland hatte. Also das Sommermärchen und Lenas Erfolg hat mir den Verdacht gegeben, oh, sie hat vielleicht doch ein ganz cooles Land. Und es wurde sehr, sehr stark gebrochen durch die Enttarnung der NSU und durch dem rechten Fortschreiben in den kommenden Jahren, die ich dann noch miterleben musste.
Dabei war doch mit Angela Merkel als Kanzlerin alles gut. Mit ihr fühlten sie sich, Zitat, unverwundbar. War das dann auch vorbei?
Mit Angela Merkel fühlte ich mich unverwundbar, weil die Krisen in der Welt zumindest nie reale Folgen für mich hatten. Wahrscheinlich, die Ängste waren ja trotzdem da, aber während der Weltwirtschaftskrise hat mir meine Mutter jetzt nicht das Taschengeld gekürzt. Oder als Fukushima explodiert ist, musste ich auch nicht quasi die PlayStation-Stunden rationieren, weil nicht mehr genug Strom da war. Das kam nie so richtig an, aber ich glaube, es gab den einen Moment relativer Angstfreiheit und relatives Sicherheitsgefühl, und das würde ich datieren zwischen das Sommermärchen 2006 und Lenas ESC-Erfolg und davor und danach, ja.
Ja, alter Lehrer hat mal gesagt, Niklas, ich geb's auf, aus Ihnen wird sowieso nichts mehr. Er hatte definitiv nicht recht gehabt, aus Ihnen ist was geworden. Sie haben studiert, Sie sind ein erfolgreicher Journalist geworden, schreiben für den Spiegel, die Zeit, haben interessante Buchprojekte, bald werden Sie bestimmt auf Lesereise gehen. Hat doch eigentlich dann doch noch gut geklappt mit Ihnen.
Danke.
Wird eine geile Zeit, oder?
Ja, ich hoffe, dass gerade die letzten Sätze meine Lehrer von damals auch hören werden. Vielleicht hören die ja den Deutschlandfunk noch so gerne wie früher. Individuell geht's mir ja ganz gut. Also für mich ging ja eigentlich alles ganz gut aus. Aber ich glaube, ich habe mir ja trotzdem angemaßt, so ein Generationenporträt zu machen, weil ich fühle mich ohnmächtig und ein bisschen platzlos in dieser Welt, und ich weiß, dass es vielen so geht. Aber trotzdem, für mich persönlich wird es jetzt hoffentlich eine geile Zeit. Ja.
Wird auf jeden Fall interessant sein, wenn Sie auf Lesereise gehen, wer da im Publikum sitzt, johlende Millennials oder so nickende Graubärte wie ich dann.
Es gibt ja auch, also man sagt ja, also gerade Menschen in meinem Alter sagen ja immer so leichtfertig despektierliche Sachen wie okay Boomer und rollen dann mit den Augen. Das ist schon das Maximum, was wir uns an Protest, an Generationenprotest trauen.
Aber never mind, das können wir ab.
Aber es gibt die ja auch in Zugewandt. Das merke ich ja an Ihnen, das merke ich auch bei den ersten Lesungen. Es gibt auch zugewandte Boomer, die mal ihren Kindern zuhören und verstehen, dass das alles vielleicht nicht mehr so leicht ist wie im Ludwig Erhard Deutschland, in dem Sie aufgewachsen sind.
Geile Zeit, Autobiografie einer Generation. Das Buch von Niklas Seidag ist jetzt im Tropenverlag erschienen. 224 Seiten, kosten 22 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Aber mit Heinz Erhard bin ich nicht aufgewachsen, sondern mit Willy Brandt.
Noch besser, ja, noch beneidenswerter.
Alles Gute Ihnen. Ne?
Vielen Dank, Wiedersehen. Ciao.
Nun mit der Erinnerung an eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der Kinder- und Jugendbuchliteratur, die Österreicherin Christine Nöstlinger. 2018 ist sie gestorben. Über 150 Bücher umfasst ihr Werk, darunter sind viele Bestseller, Kinderbuchklassiker vor allem. Aber Christine Nöstlinger hat auch mit Wonne Gedichte geschrieben im Wiener Dialekt. Und aus diesem Fundus hat die Autorin Lydia Haider zusammen mit der Schauspielerin Sarah Junge und der Schlagzeugerin Anne Wiedauer ein Bühnenprogramm entwickelt, Du Bläder Bur. Und jetzt gibt es diese jazzigen Vertonungen der Gedichte von Christine Nöstlinger als Klangbuch, und Andi Hörmann hat es sich für uns angehört.
Anna ist reich und Anna ist arm. Anna da friert und Anna hat's warm. Anna stübt und Anna kauft. Anna schwimmt oben und Anna das sauft.
Es klingt wie ein Abzielreim. Es ist verschieden, ist dieses Gedicht von Christine Nöstlinger betitelt. Ganz unterschiedlich sind auch ihre Themen. Die Sprache aber ist immer geprägt von der Musikalität ihres Wiener Dialekts.
Ich bin gern Ötter und Ötter und immer Ötter wohnen. Weil jung sei, war mir a Graus.
Unser Junge habe ich gelitten wie eine blutende Sau.
Die Schauspielerin Sarah Jung interpretiert die Mundartdichtung von Christine Nöstlinger mit großer Brillanz.
Ich möchte zu gerne mal einen Mann anreden.
Mit Wiener Schmäh in der Stimme schlägt sie eindrückliche Kapriolen. Mal windet sie die Worte leise, mal verpackt sie sie in einen derben Macho-Ton, mal zieht und dehnt sie die Silben.
Ihnen in die Augen sticht's mir und außen auf die Augen druckt's. Und wenn ich in Ruhes grauen Himmel schaue, sich lauter lilane Wolken mit einem goldenen Rand, die alle fette, schülernde Engerling sind.
Schülernde Engerling, also schillernde Engelchen, nach dieser Textzeile aus dem Gedicht Des wird Madame Chausseng ist 2021 das Bühnenprogramm Doublé d'Abour mit vertonter Poesie von Christine Nöstlinger entstanden. Die Schauspielerin Sarah Jung rezitiert dabei die Texte, Judith Schwarz singt ein paar Verse und Anna Wildauer spielt dazu Schlagzeug. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Jazz-Ensemble Little Rosie's Kindergarten haben sie aus der Lyrik dann experimentelle Free-Jazz-Pop-Nummern gemacht. Elf der musikgewordenen Dialektgedichte von Christine Nöstlinger aus den 1970er Jahren sind im Mandelbaum Verlag als Klangbuch erschienen. Einem 32-seitigen Büchlein mit Hintergrundgeschichten und beigelegter CD.
Weil ich ein Nerverl bin, liegt sie bei mir alles am Magen. Meine Mama hat das auch. Regen wir uns auf, speiben wir uns an. Ich speibe vor der Schularbeit. Und wenn wir die Schularbeit zurückkriegen, dann speibe ich auch.
Diese sozialkritische und selbstreflexive Prosa-Poesie der berühmten österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin ist bald 50 Jahre alt und hat dennoch an Aktualität nichts eingebüßt. Die Texte erzählen von Ängsten, Albträumen und Unsicherheiten und immer wieder auch von der ungerechten Rollenverteilung in einer patriarchal geprägten Welt.
Einer hat den Überfluss und einer die Sorgen. Einer kann herschenken und einer muss burgen. Einer hat den Hunger und einer hat's Brot. Einer lebt noch und einer ist schon.
Diese leisen und lauten Töne passen perfekt zu den zerbrechlich schmerzvollen Texten. Das ist verjazzte Lyrik voller Gedankenfreiheit, wild, anarchisch und mitreißend. Dieses Hörbuch ist eine große Empfehlung.
Doublé d'Abour, das Hörbuch mit vertonten Gedichten von Christine Nöstlinger, jetzt im Mandelbaum Verlag veröffentlicht als CD und Download.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir heute ein neues Kinderbuch in die Hand von Birgit Schössow. Die Hamburger Illustratorin ist bekannt als Trickfilmerin, Buchcovergestalterin und Bühnenbildnerin. Immer wieder hat sie auch Kinderbücher eben illustriert, aber jetzt gibt es ihr erstes eigenes. Oma Verbuddeln heißt es. Und unsere Fachfrau für alle Literatur von kleinen Leserinnen und Lesern, das ist die Silvia Schwab. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Oma Verbuddeln, das ist ja mal ein kecker Titel. Klingt doch ja nach einer sehr besonderen Oma-Geschichte. Wovon erzählt denn die Birgit Schössow in ihrem Debüt?
Naja, dieser Titel, der trifft den Nagel schon auf den Kopf. Hier wird wirklich eine Oma verbuddelt und eben nicht beerdigt. Und das kommt so. Die Geschwister Anni, Paul und Mina, die sind 12, 11 und 6 Jahre alt, stehen nach dem tödlichen Unfall der Eltern unvermittelt ganz alleine da. Erst kümmert sich dann eine alte, nette Nachbarin um sie und dann taucht diese Oma auf. Die wird immer wieder diese Oma genannt. Das ist die Mutter der Mutter. Nur Anni hat sie einmal vor Jahren gesehen, seitdem gab es eben keinen Kontakt mehr. Und diese Oma ist eine sehr selbstbewusste Frau, lebte jahrelang im Ausland, schreibt Krimis, nimmt die Kinder mit sich an die Ostseeküste, da in ihr idyllisches kleines Holzhaus. Und dort leben sie dann alle miteinander, fühlen sich auch miteinander wohl. Doch das Gesterbe, das formuliert Paul, der Erzähler, immer wieder so, das Gesterbe hört nicht auf. Erst stirbt nämlich Lilly die Katze. Und dann stirbt sogar die Oma selbst.
Und dann wird sie verbuddelt?
Ja, also eigentlich kann man ja sagen, so viel Gesterbe kann ein Kind und auch so ein kleiner Leser ja gar nicht aushalten. Also das muss jetzt doch, weil es ein Kinderbuch ist, noch ganz anders laufen, als man vielleicht im ersten Augenblick befürchtet. Also es kommt nicht zur großen Katastrophe. Und das hat mit dem Esprit, mit dem Humor und auch der Fantasie von Birgit Schesso zu tun. Die Kinder verbuddeln eben die Oma, um ihren Tod zu verheimlichen, denn sie haben Angst, wenn die Oma offiziell tot ist, dann müssen sie natürlich ins Heim. Und alle daraus sich ergebenden Probleme, dass die Oma eben nicht mehr da ist, die werden dann mit Hilfe von Lola, mit dieser früheren älteren Nachbarin und dem Verleger der Großmutter, die war ja Krimi-Autorin, und dann vielen guten Freunden, sehr witzig, sehr schräg und ziemlich verrückt gelöst.
Ich meine, das Buchcover und die vielen fröhlichen Illustrationen an dem Buch, die sprechen schon gegen ein Katastrophentrauma-Buch. Erst Eltern sterben, dann die Oma. So wie Sie das schildern, könnte man aber auch jetzt auf die Idee kommen, dass Birgit Schesso uns so ein bisschen dann auch da so arg heile Welt irgendwie auftischt, ne?
Ja.
Oder?
Ja, ja, klar. Man könnte sogar zweierlei sagen. Man könnte sagen, das eine ist heile Welt, zu positiv, dadurch vielleicht auch ein bisschen zu kitschig geraten. Und das andere, man könnte ja auch sagen, hier wird das Sterben, der Tod nicht wirklich ernst genommen. Aber beide Vorwürfe laufen meiner Ansicht ins Leere. Und zwar zum einen, Paul, der ist ein sehr nachdenklicher Erzähler, der überlegt selbst schon immer wieder, ob das nicht eigentlich eine kitschige Geschichte sei, die er da aufschreibt, weil er es doch bei der Oma inzwischen so gut angetroffen hat. Und indem er selber thematisiert, nimmt er natürlich dann auch dieser Kritik den Wind aus den Segeln. Mhm. Und dann ist es auch so, dass Trauer und Tod und Schmerz hier schon durchaus ernst genommen und thematisiert werden. Aber es kommt eben nicht zu Trostlosigkeit und Verzweiflung. Und das liegt daran, dass die Kinder so mutig und kreativ und gewitzt mit allem umgehen.
Gut, wenn die Geschichte jetzt also wirklich außergewöhnlich kreativ ist, ich wollte Sie schon fragen, Frau Schwab, nach der Erzählung und nach dem Erzähler, das haben Sie jetzt gerade gesagt, das ist eines der Kinder selber. Ist das denn auch so originell dann geschrieben?
Ja, das ist erstmal sehr sensibel geschrieben, weil dieser Junge einfach auch eine sensible kleine Person ist, die alles mit sehr wachen Augen beobachtet und auch nicht nur die Tatsachen, die Erlebnisse, sondern auch sich selbst und die Gefühle seiner Geschwister. Zugleich ist es aber auch eine sehr launige Erzählweise, denn dieser Junge ist ja 11, ja, und Trauer und Schmerz werden oft auch altersgemäß noch relativ unbeholfen und leicht komisch dadurch auch erzählt. Es gibt zum Beispiel, das finde ich einfach wunderbar, diese Formulierung, was er immer wieder mal sagt, dieses blöde Gesterbe. Dieses blöde Gesterbe, das hat mich total angerührt und an das Herzgebrechen erinnert, das wir aus den Büchern von Andreas Steinhöfel, des ganz großen Kinderbuchautors, ja kennen. Also das sind beides so tolle, geniale Begriffe für existenzielle Erfahrungen.
Und die Bilder, die Birgit Schesso zeichnet, sind fröhlich, haben wir schon gesagt. Wie sehen sie genau aus?
Ja, das sind vor jedem Kapitel eine Seite, bunt, plakativ, expressiv, so wie Cartoons mit dicken, fetten, schwarzen Umrandungen um Dinge und Figuren. Und ich finde es ist einfach so, diese Bilder unterstützen noch einmal die lustige Seite dieses Kinderbuchs. Also ich finde, es ist ein toller Anfang, ein überzeugendes Debüt.
Oma, verbuddeln, das erste Kinderbuch von Birgit Schesso. Jetzt im Peter Hammer Verlag erschienen, 204 Seiten, kosten 15 Euro. Mehr dazu im Netz, wie immer auch die Besprechung von Silvia Schwab unter deutschlandfunkkultur.de. Frau Schwab, Ihnen vielen Dank.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Sonne so strahlend und schwarz von Chantal Fleur Saint-Jean ist ein kleines Wunder. Ein schwarzer, queerer, in Versen geschriebener Coming-of-Age-Roman, sprachschön und wortgewaltig.
Ankommen. Im Gefühl, zu Hause zu sein. Safe. Das Wichtigste wird zuerst aus dem Koffer geborgen. Meine Rollschuhe. Schwarze für die Straße, mit glitzernden Rollen und lila Schnürsenkeln, funkelnd und funky an ihren Rollen kichernder Kiesel. Perlmuttfarbene für die Halle, die Rollen verklebt von harzigen Erinnerungen.
Die Sonne so strahlend und schwarz wurde unter anderem mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Heute Nachmittag um 16 Uhr liest Chantal Fleur Saint-Jean daraus im Literaturhaus Schleswig-Holstein.
Das Vorlesen ist ja nochmal eine besondere Freude, finde ich.
In Kassel werden Märchen lebendig durch die fantastischen Kulissen des Theaters der Brüder Forman aus Tschechien, die in der Grimmwelt Einzug gehalten haben. Bunt bemalte Holzattrappen, künstlerische Marionetten und mechanische Elemente verlangen geradezu danach, bespielt und entdeckt zu werden und machen die Märchenwelt zu einem haptisch-sinnlichen Erlebnis.
Welcome to the theater!
In Tschechien ist das Puppen- und Wandertheater der Gebrüder Forman eine Institution. Bereits seit 30 Jahren tourt das nomadische Ensemble durch das Land. Der einzigartige Kulissen- und Requisitenfundus ist zum Einlagern viel zu schade. Imaginarium, der faszinierende Kosmos des Theaters der Brüder Forman. Zu erleben noch bis zum 13. Oktober in der Grimmwelt in Kassel. Zehn Uhr in der Früh. Das ist eigentlich nicht die Zeit, sich aufs Ohr zu legen. Morgen allerdings ist die Gelegenheit günstig, denn da präsentieren Finn-Ole Heinrich und Tine Schulz in Rostock ihren etwas aus dem Takt geratenen Einschlafreim.
Bei uns zu Hause gibt es ein knallefestes Ritual. Jeden Abend immer gleich. Das große Zu-Bett-Gehen der kleinen Leute nennen meine Eltern das. Strenge Reihenfolge. Geht haargenau so. Es geht los mit Hüpferei. Dann schütteln wir den Esel Olga, trinken.
Erst hüpfen, dann den Himmel striegeln oder doch zunächst den Esel schütteln und dann die Betten verdauen. Bis es endlich passt und alle beruhigt einschlummern können, lesen Finn-Ole Heinrich und Tine Schulz aus Schlafen wie die Rüben. Morgen Vormittag um 10 Uhr im Literaturhaus Rostock. Der Eintritt ist frei.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Straßenkritik.
Hi, ich bin Jessica und ich lese gerade von Sebastian Fitzek das Paket. Sebastian Fitzek findet sich ja auf super vielen Bestsellerlisten und ich habe vorher noch nie ein Buch von ihm gelesen, liebe aber Krimis und Thriller, vor allem in Serien, Filmen, und dachte mir, zum Sommerurlaub letztes Jahr fange ich mal an, aber ich habe das Buch immer noch nicht beendet und ich muss sagen, es hat mich nicht so richtig überzeugt bisher. Es geht um eine Psychologin, die ja selber ein psychisches Problem hat. Und eigentlich ja eine ganz gute Grundlage für Spannung beim Lesen, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, da kommt jetzt keine großartige Überraschung mehr, aber ich werde es zu Ende lesen. Einfach, um das Ganze zu beenden.
Aus München kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerin, auch Jessica, die seit einem Jahr in der Stadt lebt. Naja, und ihre Empfehlung ist nicht so richtig eine, weil sie doch sehr kritisch ist und sagt, na, überzeugt mich nicht so ganz das Paket von Sebastian Fitzek, der Roman. Im Knauer Verlag gibt es das Taschenbuch mit 368 Seiten für rund 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ja, ich bin Eugen Ruge. Ich bin ein Schreiber, ein Geschichtenerzähler. Und Lieblingsbücher habe ich natürlich viele. Ich denke natürlich an Wassili Grossmann, Leben und Schicksal, ein Buch über, vor allen Dingen über die Schlacht von Stalingrad, aber überhaupt über den Zweiten Weltkrieg. Ein ganz großartiges Werk, sehr komplex. Mir fällt auch zum Beispiel Valentin Rasputin ein, Abschied vom Natürer, in dem es um ein Dorf geht, was dem Fortschritt geopfert wird, weil nämlich es einem Staudammbau zum Opfer fällt und dann eben weggeschwemmt wird. Es schildert die letzten Tage dieses Dorfes, auch ein ganz großartiges Buch. Aber am meisten hat mich doch beeindruckt und lebenslänglich beeindruckt Marquez, die 100 Jahre Einsamkeit. Ich würde sagen, das ist der erste Roman über Globalisierung. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Wahrscheinlich ist es schon 40, 50 Jahre alt. Der erste Globalisierungsroman, da geht es um ein Dorf, Macondo, wenn ich mich recht entsinne, mitten im südamerikanischen Urwald, abgelegen, das nichts mit den Rest der Zivilisation hat. Und in dieses Dorf zieht allmählich der Fortschritt ein. Mit all seinen Implikationen. Das Buch ist aber auch wahnsinnig gut geschrieben. kraftvoller, das, was man später als magischen Realismus bezeichnet hat. Ich glaube, das ist die Erfindung des magischen Realismus. Voller kraftvoller Bilder, die einen wirklich umhauen, ja. Und voller starker, fantastischer, irrer Geschichten, die aber trotz ihrer Fantastik die Realität punktgenau erfassen, nicht? Da ist wirklich sehr, sehr gut zu erklären, was sozusagen literarische Wahrheit ist. Die besteht natürlich nicht darin, dass man irgendwas naturgetreu abbildet, nicht? Sondern die besteht in was anderem. Und das führt Marquez in diesem Buch exemplarisch vor.
Eugen Ruge, von mehreren Büchern, die ihn geprägt haben, hat er erzählt. Am meisten lebenslänglich beeindruckt, wie er sagt, war er von oder ist er noch von 100 Jahre Einsamkeit, dem Roman von Gabriel García Márquez aus dem Jahr 1967.